Kunstradio. Radio Kunst.
Man wird vielleicht einmal in Massen schreiben, denken und handeln. Ein Zitat von Novalis, Deutschland, 18. Jahrhundert. Die Poesie muss von allen gemacht werden. Die Urteile über die Poesie haben mehr Wert als die Poesie selbst. Sie sind die Philosophie der Poesie. Das Plagiat ist notwendig. Der Fortschritt schließt es ein. Ein Auszug aus einem Audiofile von Heiko Idensen, Deutschland, 21. Jahrhundert. Willkommen bei einer weiteren Folge der Kunstradioserie RAN, Real Audio Net Literature, curated by Johannes Auer. RAN 4, Collage, Montage. Zu Beginn hörten Sie heute erstmals die neue Ö1 Kunstradio Signation vom österreichischen Künstler und Musiker Rupert Huber. Am Mikrofon begrüßt Sie Monika Maria Pavel. Als Live-Gast im Studio heiße ich Heiko Idensen herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie zu uns aus Hannover nach Wien ins ORF-Funkhaus gekommen sind. Guten Abend, Heiko.
Guten Abend.
Heiko Idensen, Sie gelten als Hyperliterat und Netzwerker der ersten Stunde. In den 80er Jahren haben Sie frühe Experimente mit elektronischen Texten durchgeführt. 1989 haben Sie in Linz bei der Ars Electronica die imaginäre Bibliothek vorgestellt. Ihr Name steht für eine Vielzahl von kollaborativen literarischen Projekten. Das heißt, das sind Projekte, an denen per Internet jeder, der will, teilnehmen, mitschreiben kann. Heute Abend gehen Sie aber weg vom Hypertext im engeren Sinn, weg von der reinen Verknüpfung und Vernetzung am Bildschirm, hin zur Collage und Montage von Audioelementen. Vom Hypertext zum Hyper-Hörspiel, eine logische Entwicklung Ihrer Arbeit?
Ja, dem klassischen Hypertext fehlt ja der Körper, die Stimme, das, was ihn eigentlich ausdrückt. Und ich habe mir überlegt, für diese Radiosendung mal dem nachzugehen und dem Hypertext die Stimme wiederzugeben. Also versuchen, diese Verknüpfungsstrukturen und diese Verzweigungsstrukturen des Hypertext wieder in stimmliche, tönliche, auditive Strukturen umzusetzen und das dann entsprechend dem Radioformat über den Sender zu schicken.
Hypertext heißt ja Lesen auf mehreren Ebenen, wie das ja im Internet jetzt schon einfach gang und gäbe ist. Was dürfen wir uns heute Abend während Ihrer Live-Performance erwarten im Radio? Was ist die Idee, die Sie da verwirklichen?
Ja, ich habe zwei Ebenen mir vorgestellt. Auf einem Kanal habe ich selbst vorgefertigte Audiosachen, Fundstücke, Ausschnitte aus eigenen Vorträgen und so weiter mitgebracht, die mir selbst zugespielt werden und die auf einem Kanal zu hören sind. Und ich selbst fungiere als eine Art Interface, als so ein Transmitter und versuche dann mit meiner Stimme darauf zu reagieren und mit anderen Texten das zu verbinden und da das auf dem zweiten Kanal zu bringen. Also die Hörer können ruhig den Balance-Schalter hin und her bewegen und so auch dieses Switchen mitmachen.
Also ein Zusammenspiel von mehreren Kanälen in Zusammenarbeit mit dem Techniker und dann der Hörer hat dann auch noch die Möglichkeit, sich einzuklinken. Hören wir also jetzt live im Rahmen der Kunstradioserie RAN, Real Audio Net Literature, RAN 4, Collage Montage, curated by Johannes Auer. Viel Vergnügen bei einer 40-minütigen Live-Radio-Performance.
Erzählt, geknotet, gebetet, wiederholt, rezitiert, vergessen, eingeritzt, eingebrannt, gemalt, bin nicht gemeißelt, ich, geschrieben, ich, in Tabellen gelistet, bin nicht ich, in magischen Formeln versteckt, ich, gedruckt, gebunden, bin nicht ich, verlegt, als Fußnote ich, an den Rand gedrängt, bin nicht ich, indiziert, gereimt, an der Schnittstelle, gezählt, an der Schnittstelle formalisiert, sein, kodiert, im Übergang, kompiliert oder auch gespeichert, was für die Texte ebenso zutrifft, im Zwischenraum,
als Muster wiedererkannt,
der Texte,
übertragen,
der Diskurse,
gefaxt,
aber auch der Zustände,
verschlüsselt,
zwischen innen,
komprimiert
und außen,
optimiert,
zwischen mir,
transformiert,
und dir,
konvertiert,
zwischen Lesen,
genormt
und Schreiben,
gelöscht,
zwischen Sprechen,
gelingt
und Zuhören,
überschrieben,
zwischen Senden,
als
Absprungort
markiert, zum Objekt erklärt, als Programm
ich
aktiviert, das Worte schafft,
bin nicht ich,
das Universum, das andere, die Bibliothek nennen,
ich drehe,
setzt sich aus einer undefinierten,
an den schwergängigen Rad des alten Röhrenradios meines Vaters,
Zahl ineinander verschachtelter Bildschirme.
Ein kleiner Strich
zusammen.
Wandert über einen geheimnisvollen Index,
Weite,
von Namen,
in die Tiefe,
die ganze Welt bedeuten.
Die nur über das Aktivieren
Amsterdam,
Schalter zu erreichen
Bangkok,
sind,
Neuseeland,
eingefasst durch Markierung
dieses Rauschen,
dieser Blätter,
wenn die Sender noch nicht genau gepeilt sind,
Schätzen, geschriebener,
wenn die Frequenz noch nicht ganz stimmt, wenn sich die Stimmen überlagern,
die überschneiden, auf dem Bildschirm erscheinenden Bücher ist,
könnte eigentlich schon das Hörerlebnis
ebenso wenig die Art
des Hypertext sein,
der sich der Benutzer durch die verschiedenen Gebiete der Bibliothek,
das Sendersuchlauf jetzt ganz vorsichtig und sensibel hin und her, so tune ich mich ein auf den einen oder anderen Sender, auf diese seltsame, unbekannte Sprache, diese komische Jazzmusik oder die tiefe Stimme, die über fernen Meeren ruft. Ich drehe das Rad mit den Fingerspitzen hin und her. Und das Sendersuchauge öffnet und schließt sich im leuchtenden Grün. Unser UKW-Netz entstand nicht zur Unterhaltung und zur Belehrung einer Bevölkerung, sondern zur Fernsteuerung von Blitzkriegswaffen zu Land, Luft und See. Woraufhin dem Empire seinerseits die Möglichkeit blieb, ein totales Analogmediensystem durch ein nicht minder totales Digitalsystem zu schlagen. Um den deutschen Wehrmachtsgeheimfunk zu knacken, bauten Turings Freund und Schüler den ersten Computer. Der Großdeutsche Rundfunk hatte Weihnachten 42, also während sich der Kessel um Stalingrad schloss, eine Ringsendung zu und von allen Fronten geschaltet. Berlin rief. Zur Antwort kamen Stimmen aus Stalingrad, dann vom Eismeer, dann vom Atlantik-U-Boot, aus der Biskaya, Süditalien, aus Kreta. Alles in Echtzeit und alles noch hörbar, weil das Tonband eben als Geheimwaffe eingeführt worden war. Berlin rief noch einmal und die noch nicht Toten an den Fronten fingen nacheinander mit Singen an. Stille Nacht, heilige Nacht. Um die Ringsendung überhaupt möglich zu machen, mussten die geheimen Wehrmachtsverbindungen ausnahmsweise einmal ins öffentliche Rundfunknetz eingespeist werden. Dieser Abstand zwischen geheimen und öffentlichen, komplexen Technologien und Unterhaltungsmedien ist das eigentlich Erhabene, weil er eine Drohung einschließt. Dieselben Technologien können dazu dienen, ganze Städte oder Landstriche zu pulverisieren. Es gibt keine Einzelmedien, sondern die Medien sind im Verbundsystem geschaltet, wobei die Computer das Schalten selber besorgen. Ob dieses System aus Algorithmen eine Welt im Wortsinn der Philosophen bilden kann, steht dahin. Aber ohne Geschlossenheit würde kein System funktionieren. Was gerade in dieser Geschlossenheit offen bleibt, sind die Möglichkeiten des Eingreifens und Abfangens, der Intervention und Interzeption. Rauschen oder Zufälligkeit entsteht nach Shannon immer dort, wo Kanäle die Teilsysteme eines Medienverbunds aneinander koppeln. Deshalb wäre zu fragen, ob Interventionsmöglichkeiten nicht primär in der Vernetzung von Medien liegen und weniger im üblichen Gebrauch oder Missbrauch von Einzelmedien. Auch Künste sind, allen Museen und Bibliotheken zum Trotz, nicht nur Techniken der Speicherung, sondern auch der Übertragung gewesen. Auf Kanälen aber passiert alles Mögliche. Eine Botschaft erreicht nicht immer ihren Bestimmungsort. Eine Botschaft kann ihren Bestimmungsort immer nicht erreichen. Beides stimmt, weil es Krieg gibt, also Untergebene auf der einen und Feinde auf der anderen. Rezeption, Perzeption. Medien, die ja für technische Kriege entwickelt worden sind, fallen unter diese Regel. In ihre Übertragung und Vernetzung einzugreifen, sind gegenwärtig die wirklichen Ereignisse. Kunst, ob Happening oder nicht, hätte ein Modell zur Mimesis. Die Hacker vom Chaos Computer Club. Wo bin ich im Hypertext hören?
ich? Bin nicht ich? Wo bin ich? Ich schweife über die Welt, ich schwirre aus, ich bin nirgends und überall, ich komme an und reise ab, ich bin unterwegs. Der Hypermensch lebt im Zwischenraum der Texte. Er hat nicht nur ein Buch neben dem Bett liegen oder auf der Fensterbank oder auf dem Schreibtisch, er hat niemals nur ein einziges Buch in der Tasche. Immer hat er mehrere Bücher gleichzeitig aufgeschlagen. Kaum hat er an einer Stelle gelesen, so springt er schon zur anderen Seite in einem anderen Buch. Nicht selten werden die Hypermenschen kriminell, Opfer ihrer Leidenschaft, sozusagen in Buchhandlungen, Büchereien oder in Wartezimmern. Kann man immer wieder beobachten, wie jemand in einem Moment plötzlich ganz schnell und unauffällig versucht, eine Seite herauszureißen. Manche sensible Hypermenschen halten es nicht aus, dass sie der Texte nicht habhaft werden können, dass sie nicht greifen können, dass diese flüchtig sind, ephemer, und dass sie die Leser oder auch die Schreiber immer nicht erreichen, dass sie immer woanders sind. Sie werden zu Textmessis, so wie du und ich, aber hauptsächlich du, sagt meine Frau immer. Also Textmessis werden sie. Sie träumen den unmöglichen Traum des Zusammenhangs aller zirkulierenden Texte und sie wollen ihn mit Gewalt erzwingen. Das heißt, sie sammeln und horten das, dessen sie nicht habhaft werden können und das sie niemals besitzen können, das immer woanders ist. Das Universum der Texte, die Bibliothek, auch Antiquariate oder Buchflohmärkte sind für sie gesundheitsschädlich. Ebenso die Möglichkeit der elektronischen Vorbestellung im Bibliotheksverbund. Denn irgendwann einmal kommt die unvermeidliche Meldung, Ausleihe nicht möglich. Sie haben die maximale Anzahl der auszuleihenden Bücher erreicht. Diese Buchmenschen. Alles ist für sie Text. Landschaften, Städte, Wolken, alle Zeichen und Spuren, die ganze Welt kann und muss gelesen werden. Die Natur, die Träume, die Seele, die Krankheiten, die Sternzeichen, der Vogelflug. Auf dem Monitor öffnet sich ein Videofenster. Menschen laufen kreuz und quer durch die Landschaft und rezitieren dabei mehr oder weniger bekannte Stellen aus der Weltliteratur. Ich spule vor. Ein alter Mann liegt im Sterben. Mit Mühe und Not artikuliert er einen auswendig gelernten Text. Ein Junge liest ihm die Worte von den Lippen ab und versucht, diese wiederum zu behalten. Fast forward. Es handelt sich um Aufständische, die in einer hochtechnisierten Mediengesellschaft, in der es verboten ist, Bücher zu lesen und zu besitzen, Poesie durch mündliche Weitergabe versuchen, die wichtigsten Bücher zu bewahren.
Ein anderer Bürger seiner Sippe.
Jeder lernt sein Lieblingsbuch
auswendig. Ich werde keine Memoiren hinterlassen.
Jeder lernt sein Lieblingsbuch auswendig.
Und behandelt das Schreiben, Lesen, Verarbeiten. Er spricht. Was ist dein Alter? Bitte lesen.
Mit einem druckbaren Text. Das Handy klingelt.
Das überallende Textmaterial.
Es ruft dann von einem die ausschwärmenden Hypermenschen zurück. Es ruft alle, die unterwegs sind. Die Flaneure, die dauernd überall arbeiten. Allzeit bereit. Die Pfadfinder des Netzes und der New Economy. Wer erinnert sich noch an diesen Geräusch des Connects bei den alten Analogmodems? Dieses anschwellende Piepen. Man ahnte immer schon, wenn es nicht klappen sollte. Dann plötzlicher Abbruch und Stille.
Der Protagonist geht.
Aber nicht zu vergessen, die Hoffnung, berührt, wenn sich der pfeifende Ton immer mehr in die Höhe schwingt, geradezu überschlägt,
durch,
nur eine kurze Pause, Verzögerung
ein,
auf dem höchsten Punkt der Spannung,
in der Blackbox.
Bis das erhoffte Connect auf
des Computers
Bildschirm
angekommen, versucht er den Code zu manipulieren, das Betriebssystem zu verändern.
Das erhoffte Connect
das
auf dem Bildschirm
erscheint. Verführerisch, immersiv zu gestalten. Er versucht es zunächst mit simulierten Dialogen. Hello, I'm Eliza. Tell me your problems.
Die sich in den Gehen
mit Text-Adventures, mit dreidimensionalen, glatten, geometrischen Räumen, dann
nehmen die Hypermenschen nicht nur ausschließlich menschliche Gestalt an, sondern kommen
inzwischen auch, sind auch schon
im Hauch des Windes und der Strömung des Wassers, im Licht und in den Strahlen der Sonne, in allen möglichen
Millionen
Arten von Strömungen vor.
Rezepte, Artikel, Fragen und Antworten ein, scannen ihre Lieblingsbücher, digitalisieren ihre Lieblingsmusik und ihre Filme.
Wenn die Hypermenschen ausatmen, übermitteln sie zugleich zwei Botschaften. Einmal das, was sie erzeugen, was sie aussenden und dann das, was sie singen.
Am Anfang war ein
Nach
Text,
ihrer Transformation.
Und der Text war ein Virus und generierte andere Texte. Überlagerte sich mit Bildern, Metaphern, Briefen, Schriftrollen,
Interferenzen,
Traumresten,
Übergänge,
Einritzungen,
Übersetzungen.
Jemand hatte das alles gehört.
Störung und Aus.
Die Märchen,
sie sind
die Mythen des Übertragens
und
abgeschrieben. Downgeloadet aus dem Internet, die Wolken, die vorüberziehen, andere hatten weitergeschrieben, korrigiert, gelöscht, umgeschrieben, übersetzt, Briefe verschickt, Reden gehalten, Lieder gesungen, Theaterstücke aufgeführt.
Mobile.
Aber Autoren, die hat es niemals gegeben, nur Text. Die von fern ins Netz eingeloggt sind.
Unsere Stimme übermittelt, enthalten in ihrer untersten Schicht ein Hintergrund.
Die Bibliothek der Gnade
darüber
wurde im Jahre 1997
laute,
gegründet.
Dann, je nach
in sämtlichen
Sprache,
Zeitungen erschien eines Novembertages gleiche Annonce.
Bedeutung.
Es sei, hieß es dort, eine Spezialbibliothek
dieser Lautschichten.
Ihr Ziel bestünde in der Sammlung, Archivierung und dem Öffentlichen zur Verfügung stellen all derjenigen Werke, die keinen Verlag gefunden haben. Arbeiten jeder Art und jeglichen Umfangs seien willkommen. Die Bibliothek mache keine Unterschiede. Tagebücher, verschmähte Enzyklopädien, Waschzettel, Abhandlungen, Träume, Spruchsammlungen, Witze, Pamphlete, Romane, was auch immer in Schriftform vorliege und gedemütigt sei. Es fände nun hier seinen Ort und seine Signatur.
Ich
jedes eingereichte Manuskript werde mit Freuden angenommen und zugleich einer konservatorischen Behandlung unterzogen. Um es für spätere Jahrhunderte und deren klügeres Urteil
finde ich vielschichtige Abstufung.
Jeder Mann habe Tag und
das
Nacht
Leben
Zutritt
macht
zur Bibliothek.
Einen wirren Lärm.
Auf Verlangen erhielt man eine mit neuartigen Reproduktionstechniken blitzschnell hergestellte Kopie jeder beliebigen Arbeit kostenlos
ausgeschnitten.
Modernste Computertechnologie,
selbst im schalltoten Raum, wenn nichts mehr von außen an mein Ohr herandringt,
uneingeschränkten Zugriff auf die Bestände,
Urstimme, die meine Existenz, meine Zeit und schließlich meine Identität ausmacht.
Es ist kein Geheimnis,
ich höre
ich
sie,
in den Anfängen
also
der
denke ich, ich,
die Mehrzahl der Benutzer
bin nicht
aus
ich.
Autoren rekrutiert.
Ich
mit dem unaufhaltsamen Anwachsen der Gnadenbibliothek
darf diese inneren Stimmungen nicht
durch
zu viele äußere Störungen
der althergebrachten
Lese-
und
Schreibkultur
auf der einen
Hintergrundrauschen
Seite
zu hören
und der anarchistischen
vom
Flut
Stimmengewirr
der Freien
in den Kommunikationsnetzen,
die Beliebtheit
Sprecher,
der Gnadenbibliothek,
Dialoge,
verkleinerte
die
Absatzchancen
zur gemeinsamen Hervorbringung von etwas Neuem vielleicht.
Energisch wies man auf die eigene Bedeutsamkeit hin, die Flut einzuwenden, aus dem Strom, aus höchsten und tiefsten, aus Geschmieren, mittelmäßigen, dilettantischen, widerwärtigen
Menschen,
die wenigen Fische herauszuangeln,
diese Träger und Überbringer von Botschaft
sein,
müsste als
Informationen
aus aller Welt
Geschäft
in die Mailinglisten, Weblogs und Internetforen verbreiten und unter das Volk bringen. Diese Hypermenschen erlangen sehr rasch und meist, ohne es zu merken, schon allein aufgrund ihrer Stellung innerhalb der Kommunikationskanäle
der Gnadenbibliothek wurde der 9. November des Jahres
als die Botschaften
2027.
Selbst, die sie verbreiten.
Manche bezeichnen ihn makaber als
kompilieren,
dritte Bestandteil,
umschreiben
andere, und die meisten als infernalisches jüngstes Gericht über das Millionenarchiv der Eitelkeiten. Das ist einer der professionellen Verlags,
ein vollkommen anders als beim Lesen
eines mühsam recherchierten Romantitels,
im Internet sauge ich die Informationen förmlich in mich hinein,
auf seinem Bild
stehle die werte Ladung,
er glaubte zunächst an einen Befehl des Terminals,
übersetzte und übertrage die Botschaft,
wechselte zum Nachbarn,
eigene Formulierung,
die Wiederholung der Suchanfrage lieferte nicht noch einmal
den Wagen, die Kommunikationskanäle wie Parasiten,
dessen Resultat.
Sie treten unablässig in Erscheinung,
Symbol, das innerhalb einer Seite mit Titel Kurzanzeigen Text das ausgelöschte
Hypermenschen
erlangt, noch ehe der Eintreiber das Experiment wiederholte oder eine Meldung an
den Informationskanal konnte, verstoppt,
traf ein zweites Werk der Blitz und ein zweites Flämmchen-Symbol erschien an seiner Stelle.
Eine gewaltige Bedeutung.
Stieß einen Ruf der Überraschung aus, der aber nur noch dieses ein Element eines Chores von Flüchen, unartikulierten Lauten und Hilfen bildete, der sich nun
oder
in der Hauptterminalhalle
bis man endlich
der
die Mailingliste entsubskribiert,
auf jedem der
Einstellungen zum Exzess
verschwanden in Abständen von wenigen Sekunden Buchnachweise auf die gleiche spektakuläre Art. Ein wahres Löschgewitter setzte ein, dass
wenn
die
im
düstersten Novemberlicht liegende Haupthalle ihren weiten Glasfront erhellte und es schien kein Ende
seine wahre Bedeutung
zu wollen, obwohl niemand mehr also eine Tastatur zu berühren
vom war. Verschwinden ab. Ebenso wie die eines jeden Autoren, der verschwindet im Netz. So kommen die Botschaften überhaupt nicht mehr durch die Kanäle hindurch.
Diskursus.
So treibt die Welt der Kommunikation immer mehr in Richtung
die Bewegung des
Illusion
und Herlauf.
Betäubung.
Das ist Kommen und Gehen. Das
Verzäubung.
Sind Schritte. Verwicklungen.
Wie können wir uns daraus befreien?
Der Liebende hört nicht auf, in seinem Kopf hin und her zu laufen.
Indem wir neue Kanäle
man kann
erfinden.
Diese Redebruchstücke Figuren nennen.
Oder simulieren.
Das Wort darf nicht im rhetorischen
oder versuchen, neue Querverbindungen zu schaffen, neue Anschlüsse.
Kurz, nicht als Schema.
Der Hypermensch
das
schwankt
sehr viele
zwischen Verschwinden
die Gebärde
und
des
in Erscheinung treten.
Nicht des im Ruhezustand betroffenen Körpers. Und
die Figur
des Textes, das ist der Liebende in Aktion.
Die Faszination
Hypertext ist Sprache
des Mediums Internet zwischen Massenmedien und extrem individualisierten Medium. Im Moment, an dem sich wirklich etwas entzündet in einer Mailingliste, die wochenlang vor sich hingedümpelt ist oder mehr oder minder,
löst sich das Abgesänge auf wie eine Spinne
etwa.
Die, selbst
die deutsche Medientheorie oder auch die Netzliteratur
Sekretion ihres
immer
Netzes
neuen Variationen aufgehen. Verbreitet hat. Und dann plötzlich passiert etwas. Plötzlich
aus den starren Sender-Empfänger-Paradigmen
ein Eklat.
Massenmedialer Medienschaltung.
Eine Übertretung.
Unvergessen ist eine Kameraeinstellung.
Was Unvorhergesehenes passiert. Regelverstöße. Kommunikationsstörung. Beschimpfung. Persönliche Beleidigung. Geheimcodes.
Den
nur die
wenigsten und sie auffordert, näher zu kommen. Dieses Durchbrechen
der
Trennung
weiß der Einzelne nicht mehr, wer dort in welchem Namen spricht, stellvertretend oder ganz für sich allein.
In den Konzeptart- und Videokunstprojekten nur simuliert
wird.
Und so scheint es auch nur konsequent, dass gerade Douglas Davis
zwischen
den vielleicht wirklich ersten
Hypergrafik bezeichnet genau diesen Raum der Hypermenschen und Hypertexte, die die Netze untereinander verbinden. Autobahnen mit Kanälen für Bilder und Klänge, Literaturprojekte mit ihren Lesern, offene Datenbanken mit ihren Nutzern, die sich einschreiben. Der Hypermensch setzt seinen Körper wie einen Austauscher.
In seiner jetzigen Version vorzulesen, wahrscheinlich ein ganzer Tag nicht ausreichen würde. The world's first click. Here, if you want
zwischen
to see a close-up
die verschiedenen Lebensbereiche,
with your nose,
zwischen das Theoretische und Konkrete,
click, 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 click,
zwischen
closer,
das Geistige und das Materielle,
click, 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 click,
zwischen das terrestrische Leben auf der Erde und das Leben im Wasser oder in der Luft, zwischen Bekannten und Unbekannten, zwischen Botschaften und Passagiere gleichzeitig. Hypertexte transportieren also Botschaften und Passagiere gleichzeitig. Ohne diese Hypermenschen, die Hyperaktivitäten, wäre kein Verkehr auf den Autobahnen, keine weltweiten Telefongespräche, keine Verbindung zwischen den Computern, keine Vernetzung der Netze überhaupt. Hypermenschen mit ihren Hyperaktivitäten bieten also verschiedene Schlüssel an für Übergänge zwischen verschiedenen Netzwerken. Für unbelebte Materie, Halbleiter, Chips und Mikroprozessoren. Für die Lebewesen,
Liebe, Coitus, Vereinigung, Geschlechtlichkeit. In den Sprachen, Wörterbücher oder Übersetzer. In der Politik, Botschafter. In den Wissenschaften, Interfaces oder Interferenzen. Im Recht und in der Religion, Adoption, in der Schule, das Stellen von unbeantwortbaren Fragen seitens der Lehrer, im Sozialen, Beziehungsnetze, im Radio, die, die am Mischpult sitzen. Insgesamt kann der Hypermensch also eine Vielzahl von Mittlern und Vermittlern in sich vereinigen. Überall erhalten wir Schlüssel, Geheimcodes, Login-Prozeduren, um uns entsprechend einwählen, einklinken zu können. Am Anfang war das Tohuwabohu. Wir sagen heute das Rauschen, das Hintergrundrauschen. Woher soll dieses Wort kommen? Wenn nicht aus dem Rauschen.
Dem Lachen, das bei seiner Lektüre alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrüttelt,
sagten,
des Denkens,
das Chaos,
Zeit und unseres Raumes,
sie waren in eine Welt
hineingestellt, Oberflächen und alle Pläne erschüttert,
uns umgeben
und unsere tausendjährige Handhabung,
Ströme von Signalen
und des anderen schwanken lässt,
jedem seine Unordnung, versetzt. In den Grenzen jeglicher
Text
Ordnung,
zitiert, eine gewisse
man leidet
chinesische
nicht alle Tage Schiffsbruch,
in der es heißt, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren.
Es kommt der Tag, da fährt das
A,
Schiff
durch
ein Meer unsinniger Stimmen.
B. Einbalsamierte Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine.
In der Zerstreuung
e, Sirenen.
Liegt weiterhin ein Geheimnis F, verborgen.
Fabeltiere.
Darüber haben wir keine Information.
E, herrenlose
Hermes,
Hunde.
Das Rauschen,
H,
die Infraverteilung,
diese Gruppierung
die Kreuzung als Schnittpunkt
I,
oder als Punkt des Austausches sind daraus verschwunden.
Mit einem ganz
an ihre Stimme, an ihre Stelle ist der Wirbel getreten. Der
L
Wirbel,
und so
eine neue Zuschreibung.
M, die den Wasserkrug zerbrochen haben. N, die von Weitem wie Fliegen aussehen.
Abdul Qasam Ismail, der Großvisier von Persien, reiste im 10. Jahrhundert niemals ohne seine Bibliothek von 117.000 Bänden, getragen von einer Karawane Kamele, denen strikt beigebracht war, in alphabetischer Ordnung zu laufen. Die Engel, die vorübergehen, Götter oder Dämonen, halten die Kreuzungspunkte inne. Knoten des Austausches, des Wechsels, Schnittpunkte, Gabelungen und Entscheidungslinien, Schicksalsspindel, Bündel, bei denen das Viele in einer Hand zusammenläuft. Der Anfang des Politischen, die Nachrichten, die Ströme gehen hindurch, abhängig von den Energien und den Störungen. Empfangen wird, was ausgesendet wird, zuzüglich oder abzüglich des Rauschens, der Parasiten. Zuweilen ist diese Differenz beträchtlich. Was durchkommt, ist manchmal gleich null. Es ist die Frage, ob man ein Netz konstruieren kann, das frei von Kreuzungen, Verteilern und Schnittpunkten wäre, an denen sich die Parasiten niederlassen können, wo jedes beliebige Element mit jedem anderen in Beziehung treten könnte, ohne auf einen Vermittler angewiesen zu sein. Es gilt entschieden, eine Philosophie ohne Verteiler zu schreiben.
Es gibt eine Tastatur und eine Reihe von Knöpfen und Hebeln. Der größte Teil des Memex-Inhalts kann fertig bereits auf Mikrofilm erworben werden. Bücher jeder Art, Bilder, aktuelle Periodika, Zeitungen.
Es scheint,
es gibt die Möglichkeit,
jede frühe Dichtung muss notwendigerweise ein
auf der
schriftliches Nachahmen
sich eine transparente
der oralen, mündlichen Darstellung sein. Man
Notizen,
kratzt die Wörter auf eine Fläche ein und stellt sich dabei vor, man würde sie
wird durch
in einem
eine Fotografie angefertigt,
oralen Zusammenhang
die auf dem nächsten leeren
laut
des
aussprechen.
Erscheint.
Schreiben als eine Art, sich selbst
mit Hilfe
laut
der üblichen
Vorsprechen
auf das Archiv zurückzugreifen.
Schreiben erscheint oft als ein Werkzeug von geheimer magischer Kraft. Das Runenalphabet oder kleine Fetzen aus Schriften wurden als magische Amulette benutzt. der einzige Mann eines nigerianischen Dorfes, der lesen konnte, hortete alles gedruckte Material, das er finden konnte, in seiner Hütte. Zeitungen, Kartons, Quittungen, es schien ihm alles viel zu wichtig, um es wegzuwerfen.
Die Seiten werden mit einer Geschwindigkeit projiziert, die gerade noch erlaubt, einen kurzen, orientierenden Blick darauf zu werfen.
Tibetanische Mönche
mit der Hebel weiter nach rechts bewegt, steigert sich das Tempo auf 10 Seiten auf einmal
und drucken mittels holzgeschnitzter Tafeln,
kehrt den Vorgang
Zaubereien und Formeln auf die Wasseroberfläche.
Ein besonderer Knopf bringt ihn sofort zur ersten Seite des Inhaltsverzeichnisses. Jedes Buch einer Bibliothek kann so erheblich leichter aufgerufen und betrachtet werden,
nicht,
als wenn man es aus dem Regal nehmen müsste.
Zwischen Handschrift und Druck besteht.
Da dem Benutzer mehrere Projektionen,
wenn sie aufs Pergament geschrieben wird, vermag 1000 Jahre
zu überdauern. Gegenstand in Position
wie lange wird aber der Druck,
weitere
der vom Papier abhängt, Bestand
kann Notizen und
gleichwohl glauben viele, hinzufügen. Ihre Texte dem Druck man anvertrauen zu müssen. Hierüber wird die Nachwelt befinden. Selbst wenn alle Werke der ganzen Welt gedruckt würden, brauchte ein hingebungsvoller Schreiber von seinem Eifer keineswegs abzulassen. Er müsste vielmehr auch den gedruckten und nützlichen Büchern Dauer verleihen, indem er sie abschreibt, da sie ansonsten nicht lange Bestand hätten. Erst seine Leistung erwirbt den dürftigen Werken Autorität, den wertlosen Größe und den vergänglichen Langlebigkeit. Mit dem rechten Zeigefinger vollzieht der Performer eine ovale Linie auf dem scheckkartengroßen Eingabe- und Steuerfeld des Soundprozessors, Korg Chaos Pad. Mit dem linken switcht er verschiedene Programmpresets durch. Jetzt passt es ganz gut. Seine Stimme scheint analog zu den kreisenden Bewegungen des rechten Zeigefingers durch den Raum zu schweben. Die Frequenzen noch etwas erhöhen, eine kleine Wiederholungsschleife dazu, immer schneller die Kreise ziehen, bis die Spitze des Fingers anderes einfach noch einmal im Text zurückspringen und die Bilder des Rauschens ins Mikro hauchen. Die Gestaltung und Verflüssigung der Schnittstellen digitaler Hypertexte ist der grundlegende Antrieb für die intertextuellen Sprachspiele der Performance Code Cruncher. Sie ist in mehrdimensionaler Weise textbasiert. Es gilt besonders für die Form von intertextuellen und intermedialen Elementen, die scheinen in der Performance auf verschiedenen Ebenen. Transformiert man alle diese Elemente in neutrale, universell manipulierbare digitale Codes, können sie beliebig bearbeitet, ineinander überführt und umgewandelt werden. 1937 arbeitete Raymond Roussel mit zahlreichen Sprachspielen und literarischen Verfahren, auch mit extremer Verschachtelung. Durch endlose Aufzählungsreihen, Abschweifungen, Fußnoten und Parenthesen wird ein bis zu neunfacher Verschachtelungsgrad mittels Klammereinfügungen im Text erreicht, der ein lineares Lesen geradezu unmöglich macht. Mehrfarbiger Druck oder andere erleichternde Lesemaßnahmen können aus Kostengründen nicht vorgesehen werden. Abhilfe kann erst eine Roussel-Lesemaschine schaffen, die 1937 auf einer Surrealistenausstellung gezeigt wird. Der Text ist nach Art eines Rundregisters auf Pappkarton montiert und die einzelnen Karten sind am oberen Rand, je nach Verschachtelungsebene, mit verschiedenfarbigen Markern versehen. Zum Lesen drehe man mit der rechten Hand an der Kurbel, sodass die Textkarten sequenziell weitergeblättert werden, während man mit dem linken Zeigefinger mittels der farbigen Reiter jeweils eine bestimmte Ebene arretiert, sodass nur die entsprechenden Hypertextkarten aufgeblättert werden.
Geliebt, verdoppelt, erzählt, geknotet, gebetet, wiederholt,
der Text,
rezitiert,
Bestandteil,
vergessen,
verschiedener,
eingeritzt,
produktiver,
eingebrannt
und rezeptiver Prozesse,
gemalt,
Sprachspiele,
gemeißelt,
auf,
geschrieben,
und Entladungen,
in Tabellen
gelistet,
in magischen Formeln
aufbauen,
versteckt, gedruckt,
abbrechen,
gebunden,
vertiefen,
verlegt
und vernetzen. als Fußnote an den Rand gedrängt
und Wiederholungen
in die These und Schreibakten
gereimt,
die Netzkette gezählt,
sie sollte Websites
formalisiert,
anstatt sie zu kritisieren
oder
aber Netzkritik wie Websites machen.
Ihre Stärke,
als sie Netzkritik machten, bestand darin, dass es keine Kritik war.
Sie sprachen als Programmierer über die Websites anderer Programmierer,
sagt Sebastian Lüttgart alias Romux in seinem Text
Einführung in die wahre Geschichte des Internets,
genommen,
indem er den klassischen Text
gelöscht,
Einführung in die wahre Geschichte des Kinos von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1980 umschreibt, größtenteils mit der Funktion suchen und ersetzen.
Solche Maskierung und Verkleidung, solche Sprachspiele und generativen Texttransformationen lassen den eigentlichen Ort textschöpferischer Produktivität leer. Eben jene berühmte und berüchtigte Leerstelle des Textes, die in wechselseitigen Textrezeptions- und Produktionsprozessen beim Hypertext immer wieder neu besetzt, auf- und entladen wird.
MP3 ist free. Why not TXT?
Den fixierten Sinn der Sätze zerschneiden. Gedankenlose Touristen des Wortes einer Vibrationsmassage unterziehen. Das Medium ist Massage. Das Wort fällt und mit ihm das Bild dessen, was es bezeichnet. Durchbruch im grauen Raum. Der Mixer. Der Mixer ist etwas unruhig geworden. Was macht er? Was kommt bei ihm an? Hört er mich? Wo ist der andere Kanal? Was kommt da durch? Was wird gesendet? Ein Opiumraucher interessiert sich nur für den schwarzen Rauch und sonst nichts. Ein Schriftsteller kann nur über eines schreiben, was seine Sinne im Augenblick des Schreibens wahrnehmen. Ich bin ein Instrument, das Sinneseindrücke registriert, ein Recording-Instrument. Ich maße mir nicht an, dem Leser eine Story, eine Handlung, eine Kontinuität aufzunötigen. Nur sofern es mir gelingt, gewisse psychische Vorgänge direkt aufzuzeichnen, mag ich eine gewisse Funktion haben. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke, den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, der umherschweift, wo ich nicht bin. Plötzlich flackert der Bildschirm, das Buch. Das ist das radikalste Interface für den Entwurf virtueller Welten. Ich wurde gesprochen, getanzt, gesungen, geliebt, verdoppelt, erzählt. Ich wurde geknotet, gebetet, wiederholt, rezitiert, vergessen, eingeritzt, eingebrannt, gemeißelt, geschrieben, in Tabellen gelistet, an den Rand gedrängt, gereimt, gezählt, formalisiert, kodiert, kompiliert, gespeichert. Ich wurde als Muster wiedererkannt, genormt, gelöscht, übertragen, gefaxt, verschlüsselt, optimiert, konvertiert, genormt, gelöscht, gelinkt, überschrieben, zum Objekt erklärt. Ich bin nicht ich, bin nicht ich, bin nicht ich, ich bin jener.
Das war Edenson Live, Rahn 4, Collage-Montage im Rahmen der Kunstradioserie Rahn, Real Audio Net Literature, curated by Johannes Auer. Eine Live-Radio-Performance von und mit Heiko Edenson, gesendet aus dem Studio 4 des Wiener Funkhauses. Technik Gerhard Wieser, Livestreaming Markus Hammer, Redaktion Elisabeth Zimmermann. Mehr Informationen über das Ö1 Kunstradio, speziell zu dieser Sendung und über Heiko Edenson sowie weiterführende Links finden Sie auf unserer Homepage kunstradio.at. Vielen Dank fürs Dabeisein und noch angenehme Stunden mit den Sendungen von Ö1 wünscht im Namen des gesamten Kunstradio-Teams Monika Maria Pavel.